der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Jawohl, und der Vorhang ist aufgegangen für 2026. Willkommen im neuen Jahr und da hoffe ich mal, dass ihr gut gestartet seid.
Bitte bewahrt Ruhe und schnappt euch auch 2026 euer Handtuch. Aktuell meldet unser System 0 kritische Sicherheitslücken, 12 geplante Podcast-Folgen und ein galaktisches Abenteuer. Per Anhalter durch den Cyberraum geht weiter.
Unser Motto also fürs neue Jahr, keine Panik, außer das WLAN fällt aus. Oder Sabine fällt auf, sozusagen, ja. Unser ganz eigener Podcast-KI-Störsender sozusagen. Also es wird auch 2026 wieder um Cybersicherheitsforschung gehen und darum, wie sich damit, naja, die Cybersicherheit der Deutschen Bundesrepublik in 10, 15 Jahren stärken lässt. Das ist nämlich das, was im Logbuch der Cyberagentur steht. Und dort gibt es gerade einen weiteren Eintrag unter der Überschrift Spektra, elektronischer Aufklärungs- und Wirkverbund, OH. Was und für wen das ist, also wird auf jeden Fall militärisch, das habt ihr vielleicht schon gespürt, das klären wir in dieser Folge. Aber zuerst, wie immer, solltet ihr natürlich wissen, wer hier neben mir noch am Mikrofon sitzt. Hallo, guten Tag, Dr. Julian Laufs von der Cyberagentur, du leitest dort das Partnermanagement. Grüß dich.
Genau, hi.
Und zugeschaltet ist Florian Euchner von Espargos, einem Start-up an der Uni Stuttgart. Hi Florian.
Ja, morgen.
Ihr seid sozusagen zugestiegen in unseren Anhalter durch den Cyberraum und deshalb sozusagen am Anfang immer ja, die kleine Vorwarnung sozusagen. Zuerst Julian an dich. Ich übergebe dich jetzt in die Hände und an die Ohren unserer Podcast-KI Sabine.
Hallo Julian Laufs. Schön, dass Sie eingestiegen sind und mitlaufen. Aber zuerst, bitte stellen Sie sich vor. Dafür haben Sie 42 Sekunden Zeit. Bitte nicht länger. Nicht, dass dann das Universum rebootet. Es geht los. 3, 2, 1.
Na, dann nutze ich jetzt mal meine 42 Sekunden. Mein Name ist Julian Laufs, ich arbeite bei der Cyberagentur. Ich bin seit 4 Jahren dabei, was bei der Cyberagentur ja schon eine wahnsinnig lange Zeit ist. Und ich habe vorher in London promoviert zum Thema Polizeiinnovation. Also das Thema Innovation und Sicherheitsbehörden ist mir jetzt gar nicht so fremd. Und war danach noch an der Uni Yale als Visiting Research Fellow. Habe da so ein bisschen geschaut, wie wirkt sich denn so neue Technologie auf sowas wie Procedural Justice, also so ein Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung aus und bin dann bei der Cyberagentur gelandet, habe dort ein
Langsam.
Netzwerk ausgebaut.
Noch ein paar
aufgebaut.
Sekunden. Ihr Vorstellungslauf nähert sich dem Ende. 40, 41 und 42.
Hättest noch ein bisschen Zeit gehabt.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Ja, und Sabine hat offenbar irgendwie ein Faible für doofe Wortspiele. Sag nochmal, was hast du genau studiert? Weil, also London klingt super, Yale klingt super. Was war sozusagen, was stand oben drüber über dem Studiengang?
Genau, eigentlich International Relations im Bachelor, also Politikwissenschaften in die Richtung. Und dann bin ich im Master in so etwas eher Technisches gegangen. Das hieß Countering Organized Crime and Terrorism. Das würde man auf Deutsch wahrscheinlich sowas wie Kriminalistik übersetzen. Mhm. Das ist so ein bisschen, wie kann ich verschiedene Wissenschaftsdisziplinen nutzen, um Kriminalität vorzubeugen oder zu detektieren oder so. Und meine Promotion war dann an der Faculty of Engineering, also sehr, sehr, sehr technisch dann hinterher geworden, aber so ein bisschen Jack of all trades mäßig.
Genau, und kannst sozusagen mit allen reden und das ist, glaube ich, auch was du ganz spannend findest, sozusagen Netzwerken mit diesen ganzen Sicherheitsbehörden. Und Florian, ja, du sollst natürlich auch was zu dir sagen.
Herzlich willkommen, Florian Euchner. Keine Sorge, ich habe auch Ihre Redezeit präzise berechnet und optimiert. Sie haben exakt 42 Sekunden, um sich vorzustellen. Und wir alle wissen, 42 ist immer eine gute Zahl. Also anschnallen, es geht los. Jetzt!
Vielen Dank für die Einladung. Florian Euchner ist mein Name. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Nachrichtenübertragung an der Uni Stuttgart. Das heißt, ich bin zuständig für Lehre und Forschung hier am Institut. Unser Institut beschäftigt sich mit der physikalischen Schicht von Kommunikationssystemen. Das heißt wirklich, wie kommen die Bits von A nach B durch die Glasfaser, über Funk, durch das Kupferkabel. Und ich speziell beschäftige mich mit Funksystemen, mit vielen Antennen, sogenannte MIMO-Systeme. Zum Beispiel kennen wir es aus dem Mobilfunk oder aus dem heimischen WLAN. Und jetzt bin ich Projektleiter von Espargos.
Achtung, 40, 41 und 42, Ende.
Ihr habt das geübt, glaube ich. Wie heißen die Systeme, von denen du gerade gesprochen hast?
MIMO-Systeme heißen die. Multiple Input, Multiple Output. Sehr, sehr technischer Begriff, aber das heißt einfach, dass ich viele Sende- und Empfangsantennen habe.
Sehr gut, da haben wir schon mal das, womit ich, glaube ich, anfangen muss. Diese ganzen Abkürzungen, die wir jetzt hier hören werden in dieser Folge. Also eine haben wir jetzt schon geklärt. Spektra müssen wir, glaube ich, auch nochmal aussprechen, Julian.
Spektra ist gar keine Abkürzung, sondern das war einfach ein guter Vorschlag von einem Kollegen, tatsächlich vom Innovationslabor System Soldat. Wir haben ein kleines Brainstorming gemacht und der kam mit dem Namen um die Ecke und wir fanden es alle cool. Also
Also, ne, wir haben ja Hell 2025 haben wir gehabt, Spectra, das klang bei mir so wie nach Spectre, wie aus einem James-Bond-Film, ne?
Ja, genau.
Und da ist das ja die Abkürzung für so eine Terrororganisation. Ich habe nochmal nachgelesen in diesem Internet.
Wir sind keine Terrororganisation.
Also genau, ich wollte was Gutes eigentlich. Genau. Und der Chef war der Blofeld.
Ja, ich habe auch keine Katze dabei. Also ich kann mich jetzt nicht dramatisch umdrehen oder sowas.
Okay. Andere Abkürzung, die wir vielleicht hören würden, ist sowas wie Eloka.
Genau, elektronischer Kampf, ne? Also elektronische Kampfführung. Da geht es so ein bisschen darum, wie Kampf im elektromagnetischen Spektrum stattfindet. Jamming, Spoofing, alles, was irgendwie auf der Ebene stattfindet, ist eben Eloka.
Und Florian muss noch sagen, was Espargos bedeutet. Also anders als Spargel.
Ja, genau. Also Espargos heißt erstmal Spargel auf Portugiesisch, aber tatsächlich kommt der Name von Argos Panoptes. Das ist so, das kommt aus der griechischen Mythologie. Es ist so ein Fabelwesen mit ganz vielen Augen, ganz viele Antennen, ganz viele Augen. So kommt es her. Und ESP, das ist einfach der Name eines der Chips, den wir ganz zum Anfang benutzt haben. Und so wurde aus der Kombination Espargos.
Und dieses Wesen aus der griechischen Mythologie ist aber eigentlich auch kein guter, ne?
Das kann durchaus sein.
Du hast also, jetzt eher enttarnt, leider.
Entschuldigung.
Für uns war eher der Aspekt der vielen, vielen Augen wichtig, genau. Aber wir wollen natürlich auch was Gutes erreichen mit dem System hier.
Und ihr zwei sozusagen habt euch zuletzt Anfang Dezember getroffen auf einem stillgelegten Bundeswehrflughafen in Erding in Bayern, ne?
Genau.
Da haben wir auch schon kurz in der Dezemberfolge drüber gesprochen. Da ging es um Kommunikation der Zukunft. Das hat uns der Fabian Schrumpf schon erzählt. Klingt auch so ein bisschen nach einer James Bond Location, finde ich.
Ja, tatsächlich ist ja, also du sagst jetzt stillgelegt, das stimmt schon. Da fliegt jetzt momentan nichts mehr, aber da entsteht ja das neue Innovationszentrum der Bundeswehr, also ein riesen Hightech-Campus. Möchte man sagen. Und deswegen ist es eigentlich die ideale Location für sowas. Also es ist für uns wahnsinnig interessant und wir werden als Cyberagentur auch daran teilhaben und uns beteiligen.
Und willst du mal genau zwei Sätze formulieren, was sozusagen das Ziel war? Weil es geht ein bisschen um Störungen von Signalen und so, ne?
Genau, also du musst dir vorstellen, wenn wir, also wir kennen die Bilder aus der Ukraine ja alle, ne? Es fliegen wahnsinnig viele Drohnen, es rollt, es schwimmt, es gibt wahnsinnig viele autonome Systeme und die werden natürlich dann gestört. Deswegen sieht man mittlerweile ganz oft diese Drohnen, die mit so einem Glasfaserkabel hinten dran fliegen, ne? Weil ich kann nicht mehr funken, weil das alles gestört wird. Und die Frage war eigentlich, weil dieses Glasfaserkabel bringt ja eigene Limitationen dann wieder mit sich.
Kann man durchschneiden,
das ist die einfachste, ne? Wie können wir denn trotzdem unsere Systeme nutzen und wie kann ich den schützen vor so einem Angriff im elektromagnetischen Spektrum? Mhm. Das war so die Idee.
Immer wenn ihr Störsender sagt, fühle ich mich ein bisschen angesprochen, aber ich arbeite daran.
Ja, das sind so Probleme, die man auch hat. Und eine Lösung kam von euch, Florian, auch mal kurz, nur mal ganz kurz, ihr war tiefer einsteigen können. Was ist eure Idee bei Espargos?
Also wir bauen Phased Array Systeme, das sind Vielantennensysteme, die Sender lokalisieren können. Also wenn so eine Drohne fliegt, dann sendet die eben häufig ein Videosignal und wir können das empfangen und rausfinden, wo es herkommt.
Also es geht sozusagen um, ja letztendlich geht es um den Kampf um im elektromagnetischen Spektrum, ne? So um Strahlung, Signale aufnehmen, stören oder gegen feindliche Signale schützen, ja. Und letztendlich, glaube ich, ist sozusagen diese Art, weil es klingt immer so modern, ne? Aber eigentlich ist es so alt wie das Funken selber, ne?
Also eigentlich schon, ja.
Signale stören. Und die Bundeswehr habe ich nämlich neulich gesehen, da sagt das jemand von der Bundeswehr, die will in diese elektronische Kampfführung in den nächsten Jahren 1,7 Milliarden Euro investieren. Ich würde einmal kurz nochmal sortieren. Julian, die Spectra, warum war das nötig? Also fehlen uns da sozusagen irgendwelche Ideen, Technologien?
Du hast ja jetzt selbst gesagt, es wird wahnsinnig viel Geld da rein investiert. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass Eloka eigentlich über lange Zeit so ein bisschen das ungeliebte Kind war und keiner wollte so ein bisschen so richtig haben und alle haben gesagt, ja, eigentlich die Wirkung entsteht dann irgendwie am Ziel, ne? Also die Waffe.
Also was kaputt machen
schießt,
sozusagen,
ja, genau. Und jetzt merkt man aber, das ist aber wahnsinnig wichtig eigentlich, weil irgendwie die ganzen Systeme, die wir haben, die basieren eigentlich darauf, die neuen. Und warum Spectra und warum irgendwie so ein Wettbewerbsformat und warum so eine Challenge? Ja, das ist eine super gute Frage, weil eigentlich, wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, ich rede die ganze Zeit über die Ukraine, aber es ist natürlich ein super Beispiel, dann sehen wir, glaube ich, alle, dass diese Innovationszyklen dort immer schneller werden. Also wir sehen ganz, ganz schnelle Iterationen in neuen Generationen. Generationen von Systemen, in neuen Generationen von Jammern, von Drohnen, von und so weiter. Da müssen wir irgendwie jetzt mittlerweile auch mal schauen, wie können wir denn in unserer Beschaffung und in unseren Modi schneller werden, um an Ideen zu kommen und an Lösungen zu kommen. Und wir brauchten jetzt einfach mal einen Modus, um zu schauen, was gibt es denn schon an Lösungen? Mhm. Weil das ist ja auch ein sehr nischiges Feld in Anführungsstrichen, das auch nicht unbedingt nur von Rüstungsunternehmen bespielt wird. Das heißt, wir haben ja ganz oft zum Beispiel universitäre Forschung, wie jetzt zum Beispiel auch Florians und andere Teams, aber wir haben auch außeruniversitäre Forschung, wir haben Unternehmen, die in anderen Bereichen arbeiten. Also es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, wo diese Härtung von Systemen zum Beispiel gegen elektromagnetische Strahlung oder sowas, wo das einfach super relevant ist. Und deswegen haben wir das eben so aufgemacht, dass aus allen Bereichen Leute zu uns kommen können.
Und erinnerst du dich an einen Auslöser, wo ich gesagt habe, das ist jetzt eine Idee, oder kam der sozusagen von außen auf euch zu?
Wir standen im Sommer zusammen und haben gesagt, okay, das ist so ein relevantes Thema und wir merken, wie das in der Ukraine viel schneller wird, viel relevanter wird. Es kamen diese Impulse, ja, wir müssen da Geld rein investieren. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt's denn da schon? Und was sind so die coolen, innovativen, neuen Ansätze da? Weil natürlich kann ich irgendwie zu großen deutschen Herstellern rennen und die präsentieren mir dann ihre Paradelösungen. Das sind aber meistens so Goldrandlösungen. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich der Weg ist, den man immer gehen sollte. Und deswegen haben wir es aufgemacht für alle und haben da sehr viel Erfolg jetzt mit gehabt.
Genau. Und Florian war auch dabei. Florian ist für dich, du hast gerade erzählt, du machst Lehre und Forschung, ne? War das eine Überwindung für dich, da mitzumachen?
Ich denke, aus technischer Sicht macht das gar keinen so großen Unterschied. Das muss man einfach mal festhalten. Denn wenn man heute schaut, was wird tatsächlich für Technologien in der Ukraine eingesetzt, das sind eben häufig zivile Technologien. Natürlich spielt da die ethische Frage eine Rolle. Da muss sich, denke ich, jeder selber die Frage stellen, ist es korrekt zu sagen, ich ziehe mich zurück auf die Position, ich möchte gar nichts mit Militär zu tun haben, oder muss man sich die Frage stellen, kann ich mit meinen Fähigkeiten was dazu beitragen und wenn ja, was kann ich dazu beitragen? Und wir haben eben gesagt, wenn es eben um vor allem defensive Systeme geht, dann sind wir dabei, ja, dann können wir nichts tun.
Und ihr nehmt sozusagen die Problemlage auch so wahr, wie Julian die gerade geschildert hat?
Ja, absolut. Also wir sehen eben diese unglaublich schnellen Entwicklungszyklen, wo Forschung, die häufig aus dem Zivilen kommt, jetzt ins Militärische überführt wird, weil eben gerade in den letzten Jahrzehnten sehr viel technische Entwicklung im zivilen Bereich stattgefunden hat. Und ja, da sehen wir es genauso und da können wir ein Teil davon sein.
So, Spektra, erzähl mal sozusagen, wie viel Einsendungen gab's, wo kamen die alle her?
Also wir hatten einen kurzen Bewerbungszeitraum von, ich glaube, es waren 6 Wochen und wir haben 46 Einreichungen bekommen. Also 46 Teams haben sich mit wirklich sehr, sehr guten Lösungen bei uns beworben und haben ihre Sachen eingereicht. Davon sind 40 dann tatsächlich im Oktober nach Erding gekommen und haben ihre Idee nochmal vor einer Fachjury gepitcht. Und die Fachjury hat dann 13 Teams ausgewählt, die dann mit uns irgendwie weiterarbeiten. Mhm. Wo wir gesagt haben oder die Fachjury gesagt hat, das sind sehr vielversprechende Ansätze, da würden wir gern mehr sehen und mehr sehen, was ihr eigentlich könnt und wie man das weiterentwickeln kann.
17 Länder habe ich noch irgendwie gefunden.
Genau, ja. Also wir waren auch sehr überrascht, weil wir haben es nur auf Deutsch und auf Englisch veröffentlicht, aber auch auf einer deutschen Vergabeplattform, auf dem Co-Innovationsplatz. Das war aus 17 Ländern, war für uns auch sehr überraschend. Also wir hatten
Europa wirklich, oder weltweit?
Weltweit. Wir hatten ein Team aus den USA dabei, wir hatten ein Team aus Israel dabei, wir hatten ein Team aus Australien auch dabei. Es war sehr, sehr, sehr gemischt, sehr cool. Also wir waren wirklich begeistert von der Resonanz.
Und die Jury, die du angesprochen hast, wer war das?
Das waren Fachleute. Also das war mein Kollege Fabian, der auch bei dir schon im Podcast war.
Der war in der Jury?
Der war in der Jury.
Hat er gar nicht verraten.
Ja. Hatte ein Geheimnis gehabt. Dann hatten wir noch einen Professor von der Hochschule und dann hatten wir noch 3 ELOKA-Spezialisten von der Bundeswehr. Also Leute, die wirklich das auch im Operativen einsetzen, die dann nochmal ein bisschen geschaut haben, wie ist denn so der militärische Mehrwert und sowas.
Genau, also ihr wart dabei. Das dann habe ich gelesen, das Innovationslaborsystem Soldat als Abteilung oder als Institution aus der Bundeswehr und der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
Genau.
Das ist ja schon auch, das klingt ja schon auch ungewöhnlich, ja? Wie habt ihr da zusammengearbeitet? Also war das so, lief das alles smooth?
Es lief überraschend smooth, muss ich sagen. Also ich bin auch anderes gewohnt. Ich mache jetzt 4 Jahre lang die Partnerschaften in Richtung Behörden bei uns. Und es ist nicht immer einfach, aber das war super. Also wir haben da ja extra versucht, mit 2 anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, 3 Akteure zusammenzubringen, also Cyberagentur, Cyber Innovation Hub und das Innovationslaborsystem Soldat, die das gesamte Innovationsspektrum abbilden.
Ne? Ich wollte gerade sagen, die hätten, also keine der Institutionen hätte es allein machen können?
Vielleicht hätten sie es allein machen können, aber wir haben ja alle irgendwie unsere respektiven Mandate und unsere Aufgabenbereiche und die Idee war eigentlich, weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Cyberagentur das allein gemacht hätte, dann hätten wir uns wahrscheinlich sehr stark nur auf sehr ja, zukunftsorientierte Lösungen fokussiert, die vielleicht in 10 bis 15 Jahren zum Tragen kommen, Grundlagenforschung, ne? Mit den anderen konnten wir jetzt aber eben das gesamte Spektrum abdecken, also von Grundlagenforschung bis anwendungsorientiert und Prototyp, und das ist eigentlich ziemlich cool, ne? Also so breit und so technologieoffen gibt es das eigentlich nur sehr selten.
Florian, wie hast du das wahrgenommen? Wie eingeschüchtert warst du von Uniform, sag ich mal?
Sehr wenig eigentlich. Also wir waren ja direkt da, haben mit den Leuten geredet und man hat einfach gemerkt, die kommen aus der technischen Praxis auch. Wir konnten super mit denen direkt fachsimpeln. Dementsprechend war ich eigentlich gar nicht eingeschüchtert, weil es eben auch so ein Format war, wo genau das Ziel war, nämlich universitäre Forschung in Kontakt zu bringen.
Aber nehmen wir uns mal mit, erzähl mal, wie lief das denn ab? Ihr seid zu dritt gekommen oder was? Habt irgendwie diese große Halle gesehen und dann habt ihr Sachen aufgebaut?
Im Prinzip gab es erstmal die sogenannten Pitch Days. Da kamen wir zu dritt hin und da hatte erstmal jedes Team 5 Minuten Zeit, um so einen Impulsvortrag zu halten. Letztendlich waren das damals nur PowerPoint-Slides, ohne dass wir direkt schon die Hardware groß gezeigt hatten. Wir hatten dann tatsächlich das Glück, dass wir in die Praxisphase gekommen sind, haben dann 7 Wochen an unserer Technologie entwickelt und die angepasst auf die Bedarfe, die wir gehört haben, hatten da auch ein Mentoring-Programm, wo uns zum Beispiel Offiziere aus der Bundeswehr an die Seite gestellt wurden, die uns Tipps gegeben haben, was wird eigentlich gebraucht.
Ach, habt ihr mit denen nochmal telefoniert oder euch getroffen?
Ja,
oder
was? Genau. Genau, also okay. Telefoniert, E-Mails geschrieben, haben gesagt, ja, okay, das können wir uns so vorstellen, dass wir das brauchen und da müsste noch was ändern. Und so haben wir das weiterentwickelt und wurden dann Anfang Dezember eben nochmal eingeladen zu der Practice Week, wo wir unsere Lösung im Praxistest demonstrieren mussten, dass wir eben nicht nur behaupten, es funktioniert, sondern dass es wirklich draußen bei 0 Grad im Matsch auch noch funktioniert, genau.
Und ihr auch robbend im Matsch? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nein.
Aber sozusagen, da habt ihr richtig was aufgebaut, ja?
Ja, klar.
Ne, sag mir, also wie war denn der Versuchsaufbau? Erzähl mal.
Ja, also wir haben erstmal auf Stativen stehen eine Anordnung von Antennen. Also Antennenarray ist nichts anderes als einfach eine regelmäßige Anordnung von Antennen. Und dann hatten wir eine Drohne, die rumgeflogen ist, und mit den Antennenarrays haben wir einfach gezeigt, dass wir diese Drohne orten können. Und die Besonderheit dabei war eben, dass unsere Antennenarrays keine 100.000 Euro Systeme sind, sondern eher 200 Euro Systeme, genau.
Weil das ist ja auch so ein Ding im Krieg, was wir sehen jetzt, Russland gegen die Ukraine, ne? Dass irgendwie billige Sachen da irgendwie rausgeschossen werden, alle 3 Wochen im Zweifelsfall, und das teure dann im Zweifelsfall nicht benutzt werden kann, weil es einfach auch zu schnell kaputt ist und dass einfach der Investitionsbedarf dann so groß ist, ne? Also war das ein Punkt, dass nur 200 Euro?
Naja, kostet? Es ist natürlich ein Punkt, wenn ich über Innovation spreche und ein System für 200 Euro habe, dann kann ich das entsprechend oft nochmal in neuen Iterationen irgendwie aufsetzen. Mhm. Wenn ich ein System für 20 Millionen Euro habe, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich da jetzt die Version 2 nach einem Jahr oder nach 2 Jahren oder doch nach 3 Jahren mache.
Und da sind also 8.000 Leute daran beteiligt? Und
genau, ja, genau. Und das ist auch ein entsprechend langer Beschaffungsprozess. Und wenn ich jetzt kleine Systeme habe, flexibel, modular und so weiter, dann kann ich dann viel, viel mehr mitmachen.
Ne? Aber Florian muss nochmal erzählen, also, ja, eine Antenne und dann orten wir eine Drohne. Das klingt so unspektakulär, ne? Aber das ist ja schon nochmal was Bedeutsames, ne? Erklär mal sozusagen, was das Besondere ist.
Ja, also es gibt ja schon Systeme, um Drohnen zu orten. Das Problem damit ist, die sind entweder sehr teuer oder die sind relativ ungenau und unpraktisch. Es gibt zum Beispiel, was die Ukrainer einsetzen, sind so Empfänger. Und in dem Moment, wo irgendwie dieser Empfänger erkennt, dass eine Drohne halbwegs in der Nähe ist, wo er eben irgendwie ein Signal erkennt, dass diese Drohne aussendet, da fängt das Ding an zu piepsen. Aber dann weiß ich ja nicht, wo sich die Drohne befindet. Ja, dann kann ich Schutz suchen, aber dann kann die von allen Richtungen kommen. Ich kann dann versuchen, mit Richtantennen diese Drohne zu peilen. Das ist allerdings ein sehr aufwendiger manueller Prozess. Und die Besonderheit bei uns ist eben, dass das System eigentlich ganz unspektakulär aussieht. Es ist nämlich nur eine Anordnung von Antennen. Die sind aber wahnsinnig genau synchronisiert in der Zeit. Also Sub-Nanosekunden-Bereich haben wir unsere Empfänger synchronisiert. Und dadurch können wir herausfinden, wo die elektromagnetische Welle herkommt. Denn die bewegt sich eben auch mit Lichtgeschwindigkeit, aber nur mit Lichtgeschwindigkeit, was eine sehr endliche Geschwindigkeit ist. Und wenn man das sehr genau synchronisiert, kann man eben feststellen, wo das Signal herkommt.
Nur mit Lichtgeschwindigkeit, sagt der Wissenschaftler. Aber nochmal zum Verständnis, das ist sozusagen ein Gerät, in dem mehrere Antennen drin sind, oder müsst ihr mehrere Antennen oder mehrere Geräte verteilt sozusagen auf einer Fläche haben?
Wir können beides machen. Also mit einem Gerät können wir rausfinden, aus welcher Richtung kommt das Signal. Wenn wir verteilte Geräte haben, dann können wir sogar Triangulation machen und dann können wir die genaue Position der Drohne oder des Senders feststellen.
Und auch in allen drei, Ebenen?
Ja, genau. Also je nach Anordnung der Antennen kann man das machen. So Antennenordnungen sind ja gar nicht mal so ungewöhnlich. Also man kennt das vielleicht, wenn man auf Häuser, Dächer schaut, dann sind da Basisstationen von Mobilfunkgeräten. Das sind meistens so diese weißen Boxen. Wenn man diese weißen Boxen aufmachen würde, die moderneren Basisstationen haben da schon mehrere Antennen drin. Also diese Arrays sind durchaus im Einsatz. Und von zu Hause kennt man vielleicht auch den WLAN-Router und der hat ja heutzutage auch schon mehrere Antennen. Also letztendlich kann man sich's in etwa so vorstellen, nur dass wir es eben angepasst haben auf den Anwendungszweck.
Auf die elektronische Kriegsführung. Das heißt, ein Problem ist ja, wie du es vorhin beschrieben hast, Julian, dass da einfach Sachen gestört werden und dass man seine Drohnen dann nicht erreicht oder nicht weiß, wo sie sind. Das könntet ihr auch damit ausschließen oder ihr könntet sozusagen was dagegen unternehmen.
Genau, also wir könnten rausfinden, wo sich zum Beispiel der Störsender befindet. Und mit mehreren Antennen ist es, das haben wir jetzt nicht demonstriert, aber das ist prinzipiell natürlich auch möglich, dass ich gerichtet kommuniziere. Das heißt, ich kann mein Signal nicht in alle Richtungen absenden und aus allen Richtungen empfangen, sondern ich kann spezifisch in eine Richtung Beamforming machen und dadurch den Störsender sozusagen überlisten, indem ich mein Signal speziell in die Richtung des Empfängers schicke und dadurch der Empfänger das stärker empfängt, obwohl sich ein Störsender irgendwo nebendran befindet.
Habe ich nicht ganz verstanden, aber...
Ja, das sogenannte Beamforming ist das. Das wird auch schon eingesetzt in Mobilfunksystemen und sogar der WLAN-Router zu Hause macht das potenziell. Wenn zum Beispiel eine Mobilfunkbasisstation mit mehreren Handys gleichzeitig reden will, dann kann sie ein Signal in die eine Richtung schicken und ein anderes Signal zur gleichen Zeit bei der gleichen Frequenz in eine andere Richtung schicken und dadurch mit mehreren Geräten gleichzeitig reden. Und das ist auch was man benutzen kann, um Störsender auszutricksen. Wenn ich einen Störsender in der Umgebung habe, dann kommt dieses Störsignal aus einer Richtung. Und indem ich sage, okay, ich möchte nichts aus dieser Richtung empfangen, aber ich möchte was aus einer anderen Richtung empfangen, kann ich sozusagen diesen Störsender hinterher rausrechnen aus meinem Empfangssignal. Oder auch beim Senden kann ich sagen, ich möchte speziell zu meinem Empfänger was schicken und nicht, dass dieser Empfänger durch den Störsender überlastet wird.
Das heißt, klassisch Jamming, Spoofing würde dann nicht mehr funktionieren?
Jamming würde nicht funktionieren, Spoofing bräuchte man eben noch weitere Maßnahmen. Aber auch da ist natürlich so, also das ist jetzt geht ein bisschen über das hinaus, was wir gezeigt haben. Aber Spoofing heißt, ist ja häufig bei GPS-Signalen der Fall, dass ich eben eine falsche Position vorgaukele den Empfänger. Der Trick dabei ist aber, dass dieser Spoofing-Sender, der befindet sich ja nicht in der Umlaufbahn wie die GPS-Satelliten, sondern der Spoofing-Sender befindet sich in aller Regel auf dem Boden. Und indem ich eben feststelle, die Richtung, aus der das Signal kommt, stimmt nicht überein mit der Richtung, aus der das Signal behauptet zu kommen, nämlich vom Satellit, kann ich ausschließen, dass ich diesem Spoofing-Signal auf den Leim gehe.
Und das macht ja Millimeter genau oder Zentimeter genau oder wie?
Diese Richtung bestimmt, das muss ja gar nicht so genau sein. Ja, also es reicht einfach, das kommt vom Boden, das kommt von oben.
Insgesamt, also ja, und den Störsender sozusagen zu lokalisieren, um dann zu sagen, den müssen wir zerstören?
Ich sag mal, Winkelgenauigkeit ist so ein paar Grad. Das heißt, wenn ich plus minus 3-4 Grad oder sowas, wenn ich ganz besonders weit weg davon bin, habe ich natürlich einen größeren Bereich. Wenn ich nah dran bin, kann ich es genauer lokalisieren, klar.
Vielleicht noch ein Satz dazu, und zwar, es sind ja Teillösungen. Wir wollten jetzt keine umfängliche Lösung, die das irgendwie für uns für immer löst, das Problem. Es wäre super gewesen, aber ne, das ist selten so. Sondern es ging ja darum, wir haben das extra technologieoffen gemacht und wir haben gesagt, wer kann uns mit diesem Problem helfen? Ja, sagen wir, da sind Soldaten, die haben eine Drohne, die fliegt und die kann nicht fliegen oder so. Dann sind Leute gekommen, die hatten Teillösungen und die haben wir in dieser Challenge auch zusammengebracht. Das heißt, wir haben ja versucht, nicht unbedingt den zu finden, der alles kann, sondern vielleicht auch Leute, die unterschiedliche Dinge gut können und die vielleicht dann in Zukunft zusammenarbeiten, um dann irgendwie Lösungen zu präsentieren. Also das ist schon auch sehr bewusst Teil dieser ganzen Geschichte gewesen.
So ein Netzwerk, sozusagen Leute zusammenbringen.
Genau.
Also ich nehme sowas mit wie Drohnen steuern trotz Störung, trotz Jamming, wie auch immer, ja, oder den Jammer sozusagen orten, um dann dagegen vorzugehen. Ja, das könnte man sozusagen machen. Oder Drohnen sozusagen zum Ziel bringen, trotz feindlicher Ortungsmanipulation sozusagen, trotz dieses Spoofings. Und für und dafür gab es ja ein Preisgeld. Muss man ja auch mal gratulieren, haben wir gar nicht, ne? 100.000 Euro, Gratulation. Was passiert da jetzt mit?
Ja, das geht jetzt in unser Projekt. Wir sind da so halb ausgegründet. Wir sind noch nicht richtig ausgegründet. Wir sind so halb ausgegründet. Da gibt es an der Uni Stuttgart so ein spezielles Modell dafür. Ja, das wollen wir jetzt eben in die Weiterentwicklung stecken. Denn Produktentwicklung ist ganz schön teuer.
Prototypen. Auch wenn es so 200 Euro am Ende kostet. Ja,
genau. Genau. Am Ende soll es billig sein, aber um dahin zu kommen, muss man eben auch den entsprechenden Maßstab, die Skaleneffekte erreichen. Das ist eben die Besonderheit, dass wir das überhaupt können mit unserem kostengünstigen System, dass wir eben nicht nur 10 Stück davon bauen und das war's dann, sondern wir können halt 100 Stück davon bauen oder 1000 Stück davon und je mehr Stück wir davon bauen, desto kostengünstiger wird's natürlich. Aber das sind noch einige Iterationszyklen notwendig, um das auch wirklich genau so anzupassen, wie es am Ende sein soll, zu miniaturisieren, in die Praxis zu bringen und da sind wir jetzt dabei.
Und Florian, wie hoch ist jetzt die Gefahr sozusagen, dass das, was ihr entwickelt habt, wenn alle 3 Wochen sozusagen so eine neue Drohnengeneration kommt, dass ihr dann wieder ausgetrickst werden könntet?
Das ist natürlich immer so, das ist Katz-und-Maus-Spiel. Allerdings würde ich mal sagen, Funkkommunikation wird immer eine Rolle spielen. Also man kennt ja eben diese Glasfaserdrohnen zum Beispiel, aber die sind wahnsinnig unpraktisch. Also jeder möchte eigentlich lieber eine funkgesteuerte Drohne benutzen. Dass man eben diese Glasfaserdrohnen aktuell benutzt, liegt auch eher an der Störung und nicht unbedingt an der Gefahr, dass die Drohne lokalisiert wird. Sondern ich habe eben häufiges Problem, dass ich diese Störsender habe. Dadurch kann ich eben überhaupt nicht mehr fliegen. Und Funkkommunikation wird, denke ich, immer eine Rolle spielen. Und wir haben dann eine sehr allgemeine Lösung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir können nur ganz bestimmte Sender orten, sondern wenn sich die Sender in dem Frequenzbereich befinden, den wir eben unterstützen, was ein relativ breiter Frequenzbereich ist, dann können wir die orten. Aber natürlich müssen wir das immer anpassen.
Da wäre jetzt ein Ansatzpunkt sozusagen, an den Frequenzbereich nutzen. Das wäre sozusagen ein Ansatzpunkt dann jetzt.
Genau, aber dann kann ich das ja trotzdem immer noch anpassen, diese Lösung. Und das ist ja genau der Punkt, ne? Also wir bewegen uns ja jetzt nicht in einem Bereich, wo wir irgendwie eine super explizite Lösung, die sehr konkret ist, auf ein einziges Problem haben, sondern wir bewegen uns ja immer noch in einem Bereich, wo wir sagen, das sind sehr grundlegende Technologien, die wir nutzen können, um irgendwie unsere Probleme, wenn wir sie entsprechend anpassen, zu lösen. Ne? Und das ist ja das Interessante daran auch.
Und wir reden so lasch über Drohnen. Wir reden ja nicht über diese ganz großen, sondern über so, weiß nicht, Teller groß oder irgendwie bis zum Meter groß oder, genau, oder über die so ganz großen, sozusagen die ganz weit oben.
Nee, wir reden jetzt nicht über diese Predator-Drohnen, genau, oder sowas, sondern wir reden schon über die man so jetzt momentan aus den Nachrichten oder irgendwelchen Social-Media-Videos kennt, die da irgendwie in der Ukraine momentan unterwegs sind. Ne?
Und da könnt ihr, das muss ich auch nochmal kurz einmal zum Verständnis, Florian, da könnt ihr mehrere gleichzeitig sozusagen orten?
Genau, also sobald irgendein System, sei es eine Drohne, sei es eine Fernbedienung, was auch immer, irgendwas aussendet, kann ich rausfinden, wo das Signal herkommt.
Also egal, welche Signale sozusagen im elektromagnetischen Spektrum da, genau, das könnt ihr rausfinden. Und ihr habt gewonnen den Praxis-Track sozusagen und es gab den Moonshot-Track noch. Den hat Mehmet Emin Aslan gewonnen, der hat Maschinenbau in der Türkei studiert und an der RWTH Aachen ist seit 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für elektrische Informationstechnik TU Clausthal. Und er hat zu rekonfigurierbarer Oberfläche geforscht, darüber haben wir in der vergangenen Folge tatsächlich schon gesprochen. Ist glaube ich, so ein heißes Eisen gerade zum Schutz oder eben zur besseren Steuerung auch von Signalen. Und der Mehmet hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Meine Idee bei Moonshot-Track heißt Sirens. Damit will ich Funkverbindungen für Soldaten und Einsatzkräfte schützen, fast wie ein digitaler Schutzengel. Unsere spezielle Technologie, rekonfigurierbare intelligente Oberfläche, kurz gesagt RIS, kann Funksignale gezielt lenken und Angreifer stören oder ausschließen. Die Challenge selbst war für mich sehr spannend. Es war toll zu sehen, wie viele neue Ideen da waren und andere Teams zu treffen. Der Austausch und das Feedback haben mir geholfen, meine Lösung noch besser zu machen. Während meiner Promotion habe ich einen ersten Prototyp RIS gebaut. Jetzt möchten wir einen weiterentwickelten Prototypen schaffen, der direkt mit den Funksystemen der Bundeswehr funktioniert. Dafür suchen wir Praxispartner und wollen Sirens möglichst bald in echten Einsatzübungen testen. Mein Ziel ist, dass Silence in Zukunft Funkverbindungen noch intelligenter schützt. Zum Beispiel, indem die Geräte auch gemeinsam auf Angriffe reagieren können. Aber der nächste wichtige Schritt ist, erst einmal zeigen, dass unsere Technik mit der Bundeswehrkommunikation erfolgreich zusammenspielt und echten Schutz liefert.
Julian, das war sozusagen jetzt eine Idee von Mehmet, aber du hast ja gesagt, es gab ganz viele Einsendungen. Welche hast du denn noch im Kopf, die spannend waren?
Ja, es gab super viele Einsendungen. Wir haben tatsächlich auch pro Track 3 Teams gekürt, wo wir gesagt haben, das sind interessante Ansätze. Und vielleicht noch zum Hintergrund, warum wir das aufgesplittet haben überhaupt zwischen 2 Tracks. Ne? Ja. Also wir hatten ja diese 3 Institutionen, die alle ihre Bereiche haben. Und wir wollten zum einen natürlich anwendungsnahe Sachen haben, die irgendwie für die Bundeswehr jetzt oder in naher Zukunft relevant werden. Und wir wollten Sachen haben, die für uns als Cyberagentur interessant sind. Und das sind natürlich dann eher so diese frühphasigen Konzepte, Dinge, die wir irgendwie so am Horizont sehen. Und da gehört natürlich auch irgendwo das Konzept zu, das irgendwie Mehmet gesendet hat. Mhm. Wir hatten aber auch ein ganz cooles Team, zum Beispiel von der Firma Actrans. Die haben ein super interessantes Konzept vorgestellt zur Codespreizung. Frag mich jetzt nicht, dass ich das weiter erklären soll, da bin ich der Falsche für.
Wie was für Spreizung?
Codespreizung. Da kann ich dir gerne mal den Kontakt vermitteln. Dann
wir verlinken das in die Shownotes, sag mal an der Stelle. Könnt ihr den
nächsten Podcast mal aufnehmen. Aber es gibt eine ganz, ganz breite Masse an Lösungen. Es gab auch sowas wie so Fäden, die in die Luft geschossen werden, die mit Mikroelektronik bedruckt sind, die dann quasi Signale wegblocken sollen.
Ah, wie so ein Vorhang oder wie so eine Wand.
Von der Firma Fiberdome, ja, auch super cool. Also es gab wirklich, es waren jetzt nur Beispiele. Es waren tatsächlich alle Lösungen, die wir von diesen 13 Teams gesehen haben, waren wirklich echt super interessant und super cool. Und
Florian, was hat dich beeindruckt?
Mich hat tatsächlich noch die Gruppe Tremien beeindruckt. Die sind Dritte geworden im Praxistrack. Die haben eine Drohne und auf dieser Drohne befindet sich so ein Array, so was Ähnliches wie wir haben. Und die tun dann eben von der Luft aus Sender lokalisieren. Mhm. Und mich hat das ganz besonders beeindruckt, weil das auch eine super Möglichkeit zur Zusammenarbeit darstellt. Weil wir kümmern uns darum, diese kostengünstigen Arrays herzustellen. Die benutzen aktuell noch ein kommerzielles Produkt, was teurer ist, was nicht so gut funktioniert. Und wir könnten jetzt unsere Arrays auf deren Drohne setzen, denn wir haben keine große Vorerfahrung, keine große Ahnung mit Drohnen, die kennen sich aber sehr gut mit Drohnen aus. Von dem her wäre das eine super Möglichkeit zur Zusammenarbeit.
Da zusammenzuarbeiten, genau. Und euer Ziel als Startup ist sozusagen zum einen die Hardware herzustellen, als auch irgendwie, Software muss dann automatisch drin sein, als auch sozusagen vielleicht das Ganze als Lösung, als Dienstleistung zu verkaufen?
Genau, also wir sehen das in erster Linie als Plattform, die eben integriert werden kann in andere Systeme. Und wir sehen auch weiterhin, dass wir Dual-Use-Startups sind. Also wir stellen dieses System einerseits für den zivilen Markt her, wo es wahnsinnig viele Einsatzzwecke dafür gibt, aber eben auch für den militärischen Markt.
Sag mal, wo kann ich das denn?
Genau, also zivil wäre zum Beispiel das WLAN eben ganz spannend. Also haben wir auch ursprünglich angefangen, nämlich Indoor-Lokalisierung mit WLAN. Mir geht es immer so, wenn ich in den Baumarkt gehe, dann suche ich irgendwie ein spezifisches Produkt und ich habe keine Ahnung, wo das sich jetzt hier befindet.
Da wär's ein großes Möbelhaus, ja.
Großes Möbelhaus, genau. Ja. Da verbinde ich mich dann, wäre super, wenn ich mich einfach mit dem WLAN verbinden könnte und dann quasi die Website führt mich einfach zum Produkt hin. Ja, und das wäre möglich. Also so Indoor-GPS wäre möglich, eben auch mit diesen Phased-Array-Systemen, die dann das Endgerät lokalisieren.
Also noch 2 Schritte bis zu Ihrem Knauf für die Küche oder sowas, sagt dann das Gerät.
Genau, mit Pfeil und Karte.
Ich kann ja auch eine ganze Reihe an Stakeholdern aus dem Bereich innere Sicherheit oder Nachrichtendienste nennen, für die das wahrscheinlich super interessant wäre, zu wissen, wo Funkquellen sind. Also nur so als Beispiel. Ne? Es gibt ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Gleiches gilt natürlich auch zum Beispiel für den Katastrophenschutz oder sowas. Ne? Also sind da noch irgendwelche Funkquellen in irgendeinem Haus? Es gibt super viele Bereiche, wo diese Lösungen anwendbar sind und das ist ja auch unser Ziel gewesen. Wir wollten ja nicht, klar war das jetzt so ein Bundeswehraufhänger, aber es ist unser Ziel ja immer Dual-Use-Sachen uns anzuschauen.
Ich habe
ja
jemanden in der Familie gehabt, der gerade sein Telefon verloren hat. Das wäre doch auch praktisch, oder nicht?
Klar.
Müsste allerdings an sein.
Ja, es muss was senden.
Mein Traum ist es, einen Jammer zu entwickeln, der nur schlechte Witze von Marcel unterdrückt. Das wäre ein Dienst an der Menschheit.
Ja, schön. Können wir mal einmal noch mal größer drauf gucken? Weil wir reden ja an vielen Stellen so irgendwie, naja, irgendwie GPS ist gestört, die Flugzeuge können vielleicht nicht sauber fliegen oder die Drohnen. Das betrifft dann aber im Zweifelsfall auch die Navigation am Auto. Sind wir eigentlich als Gesellschaft tatsächlich, sind wir da drauf vorbereitet auf so schlimme Fälle? Weil man kann, ich habe bei dem Video, was ich in den Shownotes verlinkt habe, auch, da sagt jemand von der Bundeswehr auch, naja, man muss auch mal überlegen, was passiert denn, wenn in der Landwirtschaft das GPS ausfällt und so ein Traktor dann nicht richtig säen kann oder der Dünger falsch ausgetragen wird, dann gibt es Ernteausfälle und sowas. Also wird das eigentlich ausreichend reflektiert in der Gesellschaft?
Also ich würde sagen, ich glaube, man könnte da einen viel größeren Fokus drauf legen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, Elocar und so Sachen waren so das ungeliebte Kind im Bereich Militär. Aber ich glaube, gerade wenn wir uns so Sachen angucken in der zivilen Forschung auch, ist es jetzt nicht unbedingt das, wo alle schreien, juch, hey, da sollten wir jetzt Millionen von Euros reinspülen. Aber du hast natürlich recht. Also gerade wenn wir jetzt über so hybride Kriegsführung oder sowas nachdenken, jetzt werde ich schon wieder militärisch, aber ist es natürlich so, dass es wahnsinnig viele Bereiche gibt, wo solche Dinge Relevanz haben. Ob das jetzt das ist oder ob das sowas ist wie Krankenwagen oder sowas, ne? Die ja auch ein Routing-System haben. Ne? All solche Dinge sind für uns natürlich ultra relevant. Wir versuchen das immer mitzudenken bei der Cyberagentur. Das heißt, wir versuchen immer zu denken, gibt es denn da Dual-Use-Anknüpfungspunkte? Und eigentlich sind die immer da. Und wir versuchen ja auch nach diesem DARPA-Prinzip irgendwie über militärisch oder sicherheitstechnische Forschung auch Dual-Use-Mehrwerte und zivile Mehrwerte zu schaffen.
Und rückblickend auf Spektra, gab es da was, wo du sagst, das hat gar nicht funktioniert?
Also nicht funktioniert im technischen Sinne, gab es sicherlich ein, zwei Lösungen.
Na, im Sinne so organisatorisch oder Ablauf? Oder so.
Sinne, ich meine, wir haben jetzt einen wahnsinnig harten Zeitplan gefahren. In Zukunft werde ich sicherlich dafür plädieren, dass wir es ein bisschen länger machen, diesen Zeitplan, einfach weil es auch wahnsinnig viel Stress für mich und das Team war. Ich würde aber sagen, im Großen und Ganzen war das schon mal ein sehr, sehr guter Aufschlag. Also wir haben es technologieoffen gemacht, das war unser Anspruch. Wir haben es mit Partnern gemacht, das war auch unser Anspruch. Wir wollten explizit Soldatinnen und Soldaten einbinden. Wir wollten Bundeswehr da haben, wir wollten so ein Mentoring-Programm haben, was Florian ja auch erwähnt hat. Wir haben verschiedene Gruppen zusammengebracht. Also wir haben Unternehmen, wir hatten etablierte Startups, wir hatten etablierte Firmen da. Wir hatten zum Beispiel die Firma Stark war da, die hat eine super Lösung auch präsentiert. Wir hatten universitäre Forschung da, wir hatten aber auch Gruppen, einfach individuelle Teams aus Einzelpersonen da. Und wir haben so viele coole Leute in einen Raum gebracht, die sich zu einem Thema zusammengefunden haben und wo vielleicht jetzt schon coole Kooperationen entstanden sind. Das heißt, auch da Check, Ziel erfüllt. Und in Zukunft werden wir das Format vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen feilen. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall weitermachen werden.
Wo ich die ganze Zeit schon rein wollte, Julian, das habe ich auch gelesen, die Bundeswehr, die sagt zu Spektra, es geht um radikal anwendungsorientierte Innovation, es geht um unmittelbare Nähe zur Einsatzrealität. Zitat, was hier getestet wird, kann morgen schon ein Baustein der nationalen Cybersicherheit sein. Und was Florian sagt, was Mehmet sagt auch, das klingt alles danach, zack, 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 das kann schon eingesetzt werden. Bei der Cyberagentur heißt es ja aber immer, wir reden über übermorgen, ja, über 10, 15 Jahre. Wie passt denn das jetzt zusammen?
Das stimmt, ja.
Habe ich aufgepasst.
Hast du aufgepasst, hast du sehr gut erkannt. Und jetzt könnte ich sagen, you got me, ne? Aber das stimmt nicht so. Also es ist natürlich so, klar, sind viele dieser Sachen auch schon so, dass wir die irgendwie anwenden können oder dass man die in die eine Richtung entwickeln kann und dann anwendungsnah machen kann. Gleichzeitig kann ich aber auf Grundlage der Dinge auch Zukunftstechnologie entwickeln und kann natürlich jetzt zum Beispiel Florians Konzept nehmen und das mal weiterspinnen und mal überlegen, wie kann ich das denn radikal weiterentwickeln? Wie würde denn mein Prototyp aussehen, wenn ich den in 10 Jahren mit absolut fantastischen Technologien hätte machen können? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir als Grundlage für unsere Sachen erstmal wissen müssen, was habe ich denn da überhaupt? Ne? Also was gibt es denn in diesem Bereich elektronische Kampfführung oder jetzt besonders da ne, Schutz von unbemannten Systemen? Was gibt es denn da überhaupt am Markt? Und nicht nur am Markt, sondern auch in Konzepten, in Forschung. Wenn ich diesen Grundstock erstmal habe, wenn ich weiß, was habe ich denn da eigentlich, was brauche ich denn da potenziell in der Zukunft, dann kann ich darauf aufbauen und natürlich auch meine Forschung ausrichten. Ne? Sonst kommen wir da vielleicht auch in Konflikt mit irgendwie Dingen, die es vielleicht schon gibt oder so.
Na Florian, dann sag doch mal, wie sieht denn euer System in 10 Jahren aus?
So right on the spot.
Das ist schwierig, aber ich glaube, uns mangelt es gerade nicht an Ideen, was wir noch alles damit machen können. Es geht jetzt wirklich darum, in die Umsetzung zu kommen. Ja.
Und auch im Zeitalter sich zu entscheiden, ne? Welchen Weg gehen wir denn jetzt? Welchen Pfad nehmen wir denn jetzt? Ne?
Genau, und wir wollen eben diesen zivilen Bereich nicht aufgeben, weil wir da eben auch wahnsinnig viele Anwendungen sehen und weil wir da auch sehen, dass da Synergieeffekte entstehen, wenn wir beides zusammendenken, weil die Technologien eben doch sehr ähnlich sind.
Ja. Jetzt nach Spektra, wer macht denn da jetzt was? Also wie geht's weiter so insgesamt? Also wir haben von mir mitgehört, wir haben von Florian gehört. Was ist sozusagen jetzt die nächsten Schritte?
Genau, ich habe gerade im Zug tatsächlich noch eine E-Mail an die Teams rausgeschickt, dass es jetzt weitergeht und dass wir gemeinsam mit dem Cyber Innovation Hub und dem Innovationslabor System Soldat schauen, welche Lösungen haben wir denn jetzt und mit welchen Lösungen können wir wie weiterarbeiten. Das heißt, welche Lösungen sind vielleicht schon so weit, dass sie in sowas wie Integration oder Nutzertests gehen können mit dem CIH oder mit dem System Soldat, und welche Lösungen können wir oder welche Konzepte können wir als Cyberagentur vielleicht auch aufgreifen und daraus vielleicht neue Projekte und neue Dinge machen.
Und seid ihr dadurch vielleicht auch auf neue offene Fragen gestoßen?
Ja, ja, selbstverständlich. Also klar.
Formulier mal eine.
Das ist eine gute Frage. Das sind Fragen, also ich glaube, die sind auf so einer fachlichen Ebene. Da kannst du den nächsten Podcast dann nochmal mit Fabian machen. Der kann dir dann nochmal 5 offene Fragen nennen. Für uns haben sich vor allem so die Fragen ergeben, wie können wir das in Zukunft noch besser machen über alle unsere Projekte, dass wir wirklich die Nutzer noch viel enger einbinden. Weil wir haben das natürlich immer so, also in allen Projekten der Cyberagentur ist eigentlich immer jemand von der Bundeswehr, von Sicherheitsbehörden, von Nachrichtendiensten drin, der irgendwie in der Jury mit begleitet oder Expertise gibt oder sowas. Für uns ist es relevant, wie können wir das jetzt, wie wir es im Rahmen von Spektra zum Beispiel hatten, da hatten wir die Nutzer so, so eng drin. Und das hat uns wahnsinnig viele Perspektiven eröffnet, gerade so in diese Richtung, ja, was brauchen die denn eigentlich? Wie können wir das in Zukunft in unsere Projekte noch enger reinbringen?
Ich frage mich ja dann oft für Menschen, die das sozusagen nebenbei machen, wie eure Bedarfsträger sozusagen, ob das nicht viel zu viel am Ende für die ist. Also ob die nicht sozusagen viel zu viel Input dann haben und dann irgendwie sich ganz schlecht entscheiden können.
Meine Erfahrung, das war auch, ist bei uns immer eine Befürchtung so ein bisschen, ne? Weil die machen ja immer sehr, sehr viel und dann kommen die mit ganz neuen Themen und dann kommen wir nochmal mit neuen Themen um die Ecke. Tatsächlich ist meine Erfahrung so, dass gerade in der Bundeswehr und in Polizeien super engagierte Leute sitzen, die wahnsinnig viel Spaß an ihren Themen haben, die super großes Interesse daran haben und die dann kommen und wo man denkt, okay, bist du nicht überfordert mit den ganzen Sachen? Und dann kommen die und sagen, nee, ich habe noch 10 geile Ideen, wie man sowas weitermachen könnte. Das ist eigentlich eher das Gegenteil. Also eigentlich sind die Leute dann Feuer und Flamme und versuchen mitzuarbeiten und sich einzubringen, und eigentlich alle Leute, die bei der Cyberagentur von den Bedarfsträgern da irgendwie mitarbeiten, sind, die brennen für ihre Themen. Die haben da richtig Spaß dran, die haben da Interesse dran. Ne? Das sind Leute, denen das Spaß macht, auch weil die natürlich die operativen Mehrwerte kennen.
2026, das Jahr ist ganz frisch sozusagen. Die ganz gemeine Frage zum Ende: Was wollt ihr sozusagen bis zum Ende des neuen Jahres erreicht haben?
Also meine Hoffnung ist, dass wir bis zum Ende des Jahres mindestens 1 unserer Arrays tatsächlich so weit haben, dass wir es wirklich verkaufen können. Das sind ja einige Schritte, die noch gegangen werden müssen. Das sind so langweilige Themen wie Zertifizierung, Exportkontrolle. Ja, das sind bürokratische Schritte, die wir gehen müssen. Es gibt auch noch ein paar kleinere technischen Hürden, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.
Das kann ja Julian mit übernehmen, diesen ganzen Quatsch.
Ich mache das nebenbei noch, klar, kein Problem. Komm einfach nochmal auf mich zu, Florian, wir machen das. Cool, klingt hervorragend.
Dein Plan für bis Ende des Jahres?
Ich würde gerne mit den Teams nochmal sprechen und schauen, wie wir ein Folgeprojekt aufsetzen. Und da sind wir auch nah dran. Also.
Ich habe es gerade durchgerechnet. 99% aller Interferenzen entstehen nicht durch Gegner, sondern durch Meetings.
Ne, da ist nicht Signale, sondern irgendwie der Mensch ist das Problem. Damit hören wir auf. Unser exklusives Per Anhalter durch den Cyberraum-Handtuch, das kann man hier immer noch gewinnen. Und wenn ihr uns schon hört, dann sagt ihr einfach noch jemandem anders Bescheid, der oder die uns jetzt eben auch hört, weil ihr uns empfohlen habt. Also kurzer Nachweis an podcast@cyberagentur.de und dann könnt ihr Deutschlands einziges Podcast-Handtuch gewinnen, exklusiv im Cyber-Lila. Kennst du das eigentlich nicht? Du kennst es auch nicht, ne?
Ich kenn's
nicht. Fabian, ich zeig dir gleich mal ein Foto.
Aber ich habe nächstes Jahr einen Strandurlaub geplant.
Also. Nächstes Jahr einen Strandurlaub geplant, genau. vielen Dank, Dr. Julian Laufs von der Cyberagentur. Danke dir, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Und danke Florian Euchner von Espargos und der Uni Stuttgart. Danke Florian.
Ja, danke schön.
Und vor allem danke fürs Zuhören. Bitte gern teilen und Daumen hoch in euren Podcast-Apps. Dort findet ihr auch die Shownotes mit allen Links. Bei uns herrscht jetzt erstmal Funkstille bis in 4 Wochen. Verliert nie euer Handtuch. Over and out.
Per Anhalter durch den Cyberraum. In der nächsten Folge steigen zu Rudolf Imjella und Martin Matt. Mit Marcel wollen sie darüber reden, wie einfach oder schwierig es ist, Forschung zur Cybersicherheit zu beauftragen. Ich habe ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass das spannend ist, liegt bei 0,0042%. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wichtig ist, liegt bei 100%. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.